redet, ist nicht tot.
Weil wir ja gelegentlich hier Politikunterricht verbreiten, also der Politiklehrer Thomas Brandt mir Politikunterricht erteilt und wir euch daran teilhaben lassen, sind wir gefragt worden, ob wir nicht auch mal über dieses Phänomen, das sich da gerade in Dresden-Sachsen im Wesentlichen zusammenbraut und Pegida heißt, reden können. Ich sträube mich eigentlich dagegen, über diese Leute zu sprechen, die da im Grunde genommen die Parole Ausländer raus skandieren, das nur in immerhin etwas komplexere Sätze verpacken und mit anderen Themen verbrämen, zu denen man nicht so gut Nein sagen kann. Denn ich denke, dass wenn man über diese Leute redet und auch noch öffentlich darüber redet, dieses rechte Gedankengut salonfähig macht. Da hat Thomas Brandt etwas anderes gesagt. Hallo Thomas.
Hallo.
Ja. Ich mag darüber nicht reden. Das ist ein, ich kann das überhaupt nicht mit Fakten untermauern oder sowas. Ich habe nur ein ganz, ganz schlechtes Gefühl dabei, so zu tun, als wären diese 20, 30 oder meinetwegen auch 100.000 Leute, die sich von diesem Pegida, von dieser Pegida-Bewegung angesprochen fühlen, als wären das Menschen, mit denen man diskutieren sollte. Weil ich nämlich denke, dass wenn man damit diskutiert und vor allen Dingen auf dem Niveau diskutiert, auf dem die unterwegs sind, man dieses Niveau und diese Themen in einer Weise salonfähig macht, dass wir hinterher Gefahr laufen, dass daraus Politik wird. Weil, den einen Satz noch, ich fest davon überzeugt bin, dass man aus den Menschen, die da mitlaufen, auch sehr gut ein faschistoides Regime stricken kann.
Ja gut, aber das kannst du aus allen Menschen.
Das ist richtig.
Also,
Ich hatte heute mit meiner Freundin drüber geredet. Ich habe gesagt, ich wäre vielleicht sogar, also wir haben irgendwie über das Dritte Reich geredet. Ich habe auch gesagt, so, ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht auch ein guter Nazi gewesen wäre.
Kennst du das Milgram-Experiment?
Ja, natürlich.
Ja, ne? Mhm. Milgram war ja damals erstaunt darüber, dass 28% der Leute sich wehren konnten.
Ja.
Ja, seine Hypothese war, dass alle unter Druck nachgeben. Die Frage ist nur, wie hoch. Mhm. Das mit dem Erfüllungsgehilfen, wir kommen da überall drauf.
Okay.
Die Leute, die da auf die Straße gehen, sind, ja, ich weiß nicht, ob es nett ist oder gerecht ist, sie als Nazis zu beschimpfen. Die Frage ist halt, ob der Begriff nicht eigentlich ein Begriff ist, den wir besser wirklich nur für die Leute verwenden, die es waren.
Und noch sind, weil davon gibt's ja auch genug.
Die bezeichnen sich dann auch selber so, also das ist dann in Ordnung.
Wie bezeichnen wir sie denn dann? Also, weil das ist ja, wenn ich mir das angucke, das kannst du eins zu eins nach 1935 transportieren, was da gerade passiert.
Und es ist vergleichbar mit 1935 in vielen Dingen. Ich bin jetzt kein Historiker, deswegen mache ich es nicht historisch auf, aber wir kommen mal drauf. Mhm. Ich würde ja mit dem Begriff anfangen. Ich würde einfach sagen Menschen. Ist total menschlich, was die Leute da machen.
Ist es? Es mag menschlich sein, immer die Schwächsten verprügeln zu wollen, aber es ist doch auch ein Zeichen von Zivilisation, genau das nicht zu tun und nicht zu verlangen. Dann sind es unzivilisierte Menschen, sind es Barbaren, die da marschieren?
Nee, ich vertrete ja die These, dass wir so ganz in unserem Inneren allesamt nur Affen sind, ne? Mhm. Und dass du sehr viele Sachen darüber erklären kannst, dass wir zivilisierte Affen sind. Mhm. Und zivilisiert bedeutet, wir tragen Armbanduhren und Klamotten.
Ja, und sind in der Lage und willens, die Folgen unseres Handelns für den Rest der Umwelt zu bedenken und gegebenenfalls auch unsere Triebe zu kontrollieren.
Na, du hast dann noch Hoffnung für die Gesellschaft.
Ich unterstelle zumindest mir und meinen Freunden, dass wir das können.
Ja, dann schätze dich glücklich. Also ich kenne das ein
oder bisschen. Oder hör auf anders. Anzugeben.
also ich kenne auch das, was man so landläufig als Unterschicht bezeichnet, gehört da vielleicht nicht mehr dazu. Und die Gründe dafür sind nicht unbedingt Sachen, für die diese Menschen verantwortlich sind. Man muss vielleicht ein bisschen über Potenzial reden. Die Leute haben, oder jeder Mensch hat ein Potenzial dazu, zu einem zivilisierten, anständigen, intelligenten Wesen zu werden. Punkt.
Ja.
Die Frage, warum es solche Phänomene gibt und warum wir dann uns Gedanken darüber machen müssen, warum es bestimmte Leute nicht sind, das ist eine, der müssen wir hier mehr oder minder jetzt auch ein bisschen mit nachgehen.
Ja.
Also was macht aus Leuten, die eigentlich gute Bürger, gute Menschen sein wollen, Menschen, die auf die Straße gehen.
Nee, mit solchen Parolen auf die Straße gehen. Also grundsätzlich, also gegen eine, gegen die große Friedensdemo in Bonn damals in den 80ern, da ist jetzt wenig einzuwenden. Also die Abrüstungsdemo, die dann irgendwann in der Grünen Partei gemündet ist.
Ja, das ist aber auch Linksextremismus, ne?
Ja, aber vom Feinsten.
Ja, furchtbar.
Feiner Linksextremismus.
Ja. Ich würde vorne anfangen. Wir fangen mal mit der Begrifflichkeit an, weil ich habe auch gerade den Chaos Communication Kongress gesehen. Ich habe wieder Maha gesehen. Ich bin neidisch. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen Begriffskunde. Der kann das besser als ich.
Ne? Da bin ich auch zu Pegida übrigens befragt worden von Thilo Jung, Jung und Naiv. Mhm. Hätte ich diese Sendung vielleicht vorher machen sollen und nicht, naja.
Mal gucken. Nee, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Na, ich weiß nicht, ich habe halt meine äußerst unfundierte Meinung zu diesem Thema kundgetan.
Ja, die möchte er ja hören, deswegen befragt er unsere Politiker.
Stimmt.
So, also die erste Frage, was heißt Pegida? Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ja, das macht nur als Akronym Sinn.
Ja, genau. Das gehört, ja? Das ist das ist als Satz eine der dümmeren Sachen, die man irgendwohin sagen kann.
Hm. Ja, das erinnert mich ein bisschen daran, ich fahre immer so Weihnachten zu meinen Eltern und da komme ich an so einem Schild vorbei und da ist ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr ausgeschildert. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Bundeswehr kann die geilsten Akronyme, da steht Truppübepil.
Ja, klar.
Ja, und so ähnlich ist es sehr deutsch. Jetzt ist die erste Frage, was ist Patriotismus? Mhm. Und da schließt sich im Endeffekt an, ich habe hier auf meiner Liste stehen Europa mit Fragezeichen.
Genau. Das funktioniert so schon nicht mehr. Ja. Weil jemand, also zumindest ist es meine Wahrnehmung, das muss man immer dazu sagen, aber jemand, der da mitläuft, fühlt sich nicht als Europäer.
Es fühlt sich nahezu niemand als Europäer. Ja. Ja. Wenn du in die EU hineinguckst und das werden wir dann ja auch mal im Rahmen des Politikunterrichts nochmal machen, die EU krankt schon seit Jahr und Tag und auch mit dem aktuellen Europäischen Parlament, das da mehr Rechte bekommen hat, unter der Tatsache, dass es keinen europäischen Geist gibt.
Ja.
Ja. Ich habe mal was Schönes.
Den kann man tatsächlich nur selbst erfahren. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich den erfahren, indem ich mit dem Auto über Grenzen gefahren bin, einfach so.
Ja, und das funktioniert aber auch nur mit Leuten in ungefähr unserem Alter, die noch sehen oder gesehen haben, dass es keine Grenzen gibt.
Ja.
Also eine meiner persönlichen prägenden Erfahrungen war halt, ich bin 1989, am 10. November 1989, in einem gletscherblauen Trabant über die deutsch-deutsche Grenze gefahren. Ja, das dauerte länger und mir war zum Kotzen, weil der Trabant war furchtbar gefedert.
Das heißt, du hast hinten drin gelegen.
Ja, aber vorne saß ja Mama. Den Trabant haben wir übrigens im Oktober 1989 bekommen, gell?
Scheiße. Schön.
Und das Erste, was ich gemacht habe, ist in die Mittelkonsole zu kotzen.
Das hatte ich aber auch. Mein Vater hat früher bei Ford gearbeitet und bis, ich weiß gar nicht, das ist auch, irgendwann hat das aufgehört in den späten 80ern, haben die immer Neuwagen zu Vorzugspreisen kaufen können. Das heißt, die Angestellten da haben halt immer jedes Jahr einen nagelneuen Wagen gehabt, als Jahreswagen verkauft. Der war dann so billig, dass du plus minus null rausgekommen bist. Der Käufer des Jahreswagens aber immer noch ein gutes Geschäft gemacht. Das heißt, wir hatten auch jedes Jahr ein neues Auto und dann kam Vater abends mit dem neuen Auto nach Hause, dann wurde eine Rundfahrt gemacht und Holger hat die Karre voll gekotzt. Bis meine Mutter dann irgendwann mal gesagt hat, lass den Jungen mal vorne sitzen.
Ja, das ging bei mir dann auch so. Europa ist etwas, das ist selbstverständlich.
Ja.
Und Europa ist etwas, das keine Identifikation stiftet, weil die EU die denkbarst ungeeignetste Einrichtung ist, um Identifikation zu stiften.
Ja.
Das liegt daran, dass die EU ein Wirtschaftsverbund ist.
Also selbst wenn sie das nicht wäre, wäre sie halt nur ein Vertragswerk erstmal. Und ein Vertragswerk, ja. da muss man schon sehr viel kognitive Anstrengung bringen, um in einem Vertragswerk Identifikation zu finden oder sich damit identifizieren zu können. Ja.
Ja, es kommt halt aus einer politischen Ecke.
Genau. Es ist keine Schicksalsgemeinschaft.
Genau, die EU ist nicht dadurch entstanden, dass jetzt die Bürger gesagt haben, Bürger aller Europäer des ganzen Europas, vereinigt euch, sondern sie ist dadurch entstanden, dass die Politiker, die die Entscheidung getroffen haben,
sich gedacht haben,
wir machen hier mal Wirtschaftsverbund, weil das hat eine positive Wirkung. Hat es auch.
Hat es auch. Wir haben uns seit über 70 Jahren nicht mehr bekriegt. Ja,
ja, aber das kriegt man noch hin.
Ich lasse hier einfach eine Pause. Ich will das nicht ausführen, was du da denkst.
Heute, für die Hörer, heute ist noch 2014, morgen wird alles besser.
Genau, morgen wird alles besser.
So, und wir sind gegen die Islamisierung des Abendlandes, das ist total toll. Das Abendland ist ein Begriff, der ist nicht besetzt, ne? Das Abendland, weiß ich nicht, wo das anfängt. Es gibt das Morgenland, das gibt's auch, ne? Das ist, was man so landläufig als Mittleren Osten kennt. Da braucht man dann nicht mehr gegen protestieren, der ist bis auf wenige Ausnahmen islamisiert. Mhm. Und an den wenigen Stellen, wo er nicht islamisiert war, wurde durch verschiedene Gründe dafür gesorgt, dass er jetzt islamisiert ist. Mhm. also wir haben irgendwie patriotische Europäer, die gar nicht sich so als Europäer fühlen. Wenn du dir diese Panorama-Interviews anguckst, das ist schmerzhaft, das immer zu sehen.
Ja.
Dann stellst du fest, dass das Erste, was die Leute aus dem Fenster schmeißen, das mit dem Europäer ist. Das kapieren sie nicht, weil das sind sie nicht. Und ich kenne das hier aus Franken. Ja, die Identifikation des Einzelnen als Franken ist stärker als die Identifikation als Bayer. Und die ist tatsächlich immer noch stärker als die Identifikation als Europäer oder sogar als Deutscher.
Ich glaube, das ist so eine regionale Identität, ist auch, glaube ich, das, was die Menschen haben und was auch normal ist. Das habe auch ich. Also wenn ich im Ausland bin werde ich und gefragt werde, wo ich herkomme, sage ich auch, ich komme aus Deutschland, aus einer Stadt, die heißt Köln. Und ich lebe in Berlin.
Ja, und das ist ganz normal. Was uns nahe ist, ist uns lieber.
Ja.
Ja, gut. So, das ist im Endeffekt, die Begrifflichkeit ist komplett krumm, da haben sich die Leute länglich drüber ausgelassen, wir ignorieren das jetzt großflächig, weil da kann man sich dann halt drüber lustig machen und so weiter. Das Problem ist, wir werden der Sache nicht gerecht, wir müssen darüber lustig machen. Ja, du hast zwar vollkommen recht, wenn du immer sagst, man muss Nazis auslachen, aber man muss sie auch verstehen können, denn ich glaube, Empathie hilft.
Mhm.
Ja, also wir werden diese Leute jetzt nicht dadurch loswerden, dass wir sie die ganze Zeit auslachen, dann man sieht das schon in ihrem Umgang mit der Presse, dann vergraben die sich noch mehr und wir kriegst das Problem nicht gelöst.
Ja, und du gehst davon aus, dass das Problem zu lösen sei.
Ich arbeite nicht im Schulsystem.
Ja.
Ich muss davon ausgehen, dass solche Probleme zu lösen sind, sonst kann ich mich gleich erschießen.
Stimmt.
Also
ich gehe nicht davon aus, dass das Problem zu lösen ist. Also ich gehe fest davon aus, dass es dieses Problem immer geben wird. Also dass es immer ein Bodensatz an Gehässigkeit und Hass geben wird, der sich auf eine solche oder andere Weise entlädt und dass eben dieser Bodensatz einzuhegen ist, so gut wie möglich. Und ich, für mich drängt sich eher die Frage auf, wie hegen wir das ein?
Indem du guckst, wo kommt denn dieser Bodensatz her? Und der kommt aus einer typisch menschlichen Eigenschaft, nämlich Egoismus.
Ja.
Und das Lustige ist, wenn du die Leute dazu kriegst, Sachen für die Allgemeinheit zu tun, aus egoistischen Gründen, dann hast du eigentlich einen guten Sozialstaat.
Ja.
Ja. Darauf basiert übrigens lustigerweise auch so ein bisschen diese ganze Sozialstaatsidee, ne?
Mhm.
Ich mach da mit, weil ich einen Vorteil davon habe.
Mhm.
Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim ersten Punkt. Ja, ich habe mir als Erstes, was mir dazu auch eingefallen ist, ist eigentlich, warum stehen die Leute dort? Wenn du dir die Interviews anguckst, dann ist das erste Problem, dass sie sich alleingelassen fühlen von der Politik. Und zentral an der Stelle ist die Abschaffung des Sozialstaats.
Ja.
Ne? Wir reden hier über Hartz IV. Es gibt da in diesen Panorama-Interviews gibt es da diesen Rentner.
Mhm.
Der dort sagt, er geht jeden Abend arbeiten und dann sieht er die bösen Ausländer mit der Bierflasche in der Straßenbahn sitzen und die besaufen sich nur. Das ist übrigens total spannend. Ich gehe davon aus, dass die ihr Feierabendbier
trinken. Genau, ja. Das kannst du genauso nachvollziehen bei mir hier um die Ecke am S-Bahnhof Tempelhof. Ist so eine Shawarma-Bude, wo man sitzen kann. Da sitzen dann nämlich die Ausländer, die Arbeit wegnehmen und trinken ihr Bier. Und das machen sie halt zu Uhrzeiten, zu denen ich vom Feiern komme. Und das ist deren Feierabend, ja, genau.
Ja, das ist total komisch, gell? Aber so weit gucken wir nicht.
Warum guckt dieser Mann nicht so weit?
Zu dem Problem mit der Bildung kommen wir noch mal. Also ich hab hier so einen Bereich, da steht Wahrnehmungsverzerrung und das hat viel damit zu tun. Ja, warum steht der aber eigentlich dort? Der steht dort, weil er sich alleingelassen fühlt.
Mhm.
Ja, es geht da sehr oft darum, dass eigentlich bei dieser Pegida-Sache zwei Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Das ist tatsächlich rechte Propaganda, da ist die NPD ganz vorn.
Mhm.
Die konservativen Parteien sind insofern da mit dran schuld, als dass sie es passieren lassen. Was dort passiert ist im Endeffekt, dass man einen Sozialstaat hat, der nicht mehr so gut ist, also das ist jetzt der Euphemismus des Jahres, ne? Versus der Wahrnehmung, dass Flüchtlinge in Deutschland besonders gut dastehen.
Mhm. Das sogar ist bevorzugt behandelt werden.
Bevorzugt behandelt werden, richtig. Und
aber das ist doch falsch. Also das ist doch faktisch falsch.
Ja, das weißt du und das weiß ich. Aber der Großteil der Bevölkerung weiß das nicht.
Aber jeder, der es wissen will, kann das wissen. Also ist doch die Frage, warum wollen die das nicht wissen? Ist das auch ein Bildungsproblem?
Nee, aber zu dem Thema mit den Medien kommen wir gleich. Die Leute wissen das nicht. Und warum wissen das die Leute nicht?
Weil es ihnen niemand sagt.
Richtig, weil auch keiner möchte, dass das bekannt wird. Ich meine, was haben wir, wenn du in die Nachrichten guckst, wenn du in die Medien guckst, was wird über Flüchtlingsunterkünfte berichtet?
Nix. Ja, doch, wenn es da mal Vorfälle gab, also wenn irgendwie einer abgestochen wurde oder so, ja, also wenn es kriminell wird.
Ja, oder aber wahlweise die rechtsradikalen Security-Leute in Nordrhein-Westfalen.
Ja, genau.
Ja, dass hier in Bayern zum Beispiel die Flüchtlingsunterkünfte jetzt alle komplett geschlossen sind, weil das ein humanitärer Notstand ist, das ist ein Zitat vom Bayerischen Roten Kreuz oder vom Deutschen Roten Kreuz.
Das ist kurz mal ventiliert worden, aber ich glaube auch nur in der sogenannten bürgerlichen Presse ist das mal angekommen. Ich habe nicht das, oder? War das auch eine Bild-Zeitung?
Nö, ach bitte, Bild. Ha. Deren Geschäftsmodell beruht darauf, solche Nachrichten nicht zu verbreiten.
Ja, wahrscheinlich.
So, das heißt also, das kommt nicht an. Was aber ankommt ist, wenn irgendein Flüchtling 2000 Euro für irgendetwas bekommt.
Ja.
Was überhaupt, das Lustige ist die Baseline-Annahme. Da sind wir schon ein bisschen bei Wahrnehmungsverzerrung. Die Menschen, die da auf die Straße gehen, gehen davon aus, dass der durchschnittliche Flüchtling dieselbe Vita hat wie sie. Die hat er nicht.
Mhm.
Ja. Und da wird von unserem hohen Lebensstandard ausgegangen. Und dann wird halt gesagt, na, die sind ja alle nur faul. Für die Faulheitsrhetorik bedanken wir uns übrigens bei den großen Parteien CDU und SPD,
ja,
die diese ungefähr 20 Jahre lang in die Bevölkerung getragen haben, inklusive neoliberalem Gedankengut.
Ja.
Ja, also nur wer arbeitet und wer nicht faul ist, ist ein guter Mensch. Das steckt da so ein bisschen dahinter. Die Grundidee kommt aus dem Christentum.
Protestantische Arbeitsethik.
Ja, ora et labora und so.
Genau. Hast du, und schaffst du was, dann bist du was.
Ja. Richtig.
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Genau.
Und so weiter.
Und wir sind in Deutschland beim Sozialstaat ja so weit, dass das auch stimmt. Ne? Wer nicht arbeitet, hat auch kaum was zu essen.
Richtig.
Ja, ne? Zum Glück ist morgen 2015, da wird alles
besser. Alles besser.
Ja. Ich habe auch ein 31C3 geguckt, ne?
Ja.
Wir sind bei, in der Depressionsstufe sind wir fast bei den Security Nightmares.
Ja, die Security Nightmares, die habe ich geguckt, aber kaum was verstanden. Ich habe mich jetzt mit Frank Rieger verabredet, aber das gehört jetzt auch nicht hierhin, ja, dass wir da nochmal drüber reden und er es so erklärt, dass ich es verstehe, weil ich davon ausgehe, dass dann die meisten anderen auch verstehen.
Ja, gut, das höre ich mir dann mit Alkohol an.
Okay.
Also, wir haben einen Sozialstaat, der ist im Boden. Die Leute haben die Wahrnehmung, dass sie zu größten Teilen vor Altersarmut stehen. Das ist faktisch richtig.
Ja.
Eine Vielzahl der Menschen in Ostdeutschland haben zwar einen Job, aber sind so miserabel bezahlt, dass der Mindestlohn, der jetzt bald kommen soll, für sie ein wahrer Segen wird. Aber ja, die Hälfte von denen wird dann rausgeschmissen, weil die kann man sich ja nicht mehr leisten.
Aber die finden dann woanders Arbeit?
Ja, in 400-Euro-Jobs.
Nee, auch in anderen Mindestlohnjobs. Das ist so ein, das ist so wieder die, dieses, dass das so viele Arbeitsplätze kosten, die alle rausfliegen und das ist wieder so eine betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Da wäre ich immer sehr vorsichtig. Gehört nicht hin.
Ja.
Reden wir nächstes Jahr drüber. Brauchen wir dann gar nicht, weil da wird ja alles besser.
Ja. So, das heißt also, diese Leute erleben die ganze Zeit, dass es ihnen miserabel geht, weil eigentlich haben wir Sozialstaatsabbau und nur wer arbeitet ist gut und eigentlich auch nur wer hoch ausgebildet arbeitet ist gut. Ne?
Mhm.
Und dann wird ihnen regelmäßig vermittelt, das seien ja die Flüchtlinge, die kriegen da gut Kohle. Dass der durchschnittliche Flüchtling in einem 10-Mann-Zimmer wohnt und da eigentlich haust,
ja,
das hat man nicht. Ich habe in der Verwandtschaft jemanden, der hat so mit dem Landratsamt in Thüringen zu tun, wurde mir dann so gesagt, ja, die zerschlagen ja alle 2 Wochen die komplette Einrichtung. Genau. Wo ich dann darauf hingewiesen habe, dass das sachlogisch ist, weil wenn man nicht wie ein Mensch behandelt wird und wenn man in Umgebungen ist, die einem klar vermitteln, dass man auch nicht als Mensch gesehen wird, dann wird man gegenüber diesen Umgebungen keinerlei positiven Effekt haben. Also da gibt's auch in der Stadtsoziologie solche Sachen.
Ich wollte gerade sagen, das kann man sich in unseren Städten angucken oder wie es ein Mitarbeiter des einer großen Stadtverwaltung mal gesagt hat, je mehr Leute in einem Bezirk Stütze kriegen, desto dreckiger und kaputter ist es da.
Das nennt man übrigens Broken Window Theorie.
Ja.
Das Spannende ist, dass nicht ganz klar ist, ob nicht die Tatsache, dass wir es verfallen lassen, dafür sorgt, dass dort die Leute hinziehen.
Ja.
Also das ist so ein bisschen Henne-Ei-mäßig.
Ja, ja, ja.
Lustigerweise gibt es, also das gibt es bei uns hier in Bamberg auch, sowas wie Stadtteilmanagement. Und in dem Moment, wo man die Leute vereint, auch die mit dem wenigen Einkommen und mitentscheiden lässt und ihre Umgebung mitgestalten lässt und dort auch Sachen zur Verfügung stellt, bekommt die ganze Sache eine Aufwertung. Ja, und dann wird das dann wieder ein gutes Viertel und so weiter. Und das wird dann am Ende so gut, dass die Leute, die das aufgebaut haben, alle wegziehen müssen, weil die Mieten zu hoch sind.
Mhm. Ja. Das ist ein schöner Kreislauf, ja.
Naja, das ist normal. Ja. Ne? Also du hast halt immer irgendwelche Viertel, die segregieren dann irgendwann mal weg. Dann kümmert man sich drum, dann wird es besser. Und dann hast du halt das nächste Viertel, wo die wieder wegsegregieren. Das ist eigentlich von der Wanderung her total logisch. Mhm. So, das heißt also, wir haben dort Leute, die selber Angst haben. Ne? Du hast ja schon mal gesagt, das ist eigentlich die Mittelschicht, die da steht, und die Mittelschicht hat Angst, weil ihre Existenz wird weggenommen.
Ja, ich bin auch die Mittelschicht und ich habe auch Angst, weil meine Existenz wird weggenommen.
Du bist aber Freiberufler, du hast die immer.
Ich schreie aber nicht Ausländer raus. Das ist das, was... Ich bin ja bereit, eine Bildungsmisere anzuerkennen. Ich bin auch bereit, jedem irgendwie zuzugestehen, dass er mal irrt und dass er irgendwie gelegentlich nicht alle Tassen im Schrank hat. Habe ich ja auch. Hatte ich auch. Aber irgendwann muss doch ein Punkt sein, wo man zur Vernunft kommt, wo man sagt, Moment mal, was mache ich hier?
Ja, Moment.
Herzensbildung nennt man das.
Noch ein anderes Detail. Was passiert denn, wenn du Ausländer rausschreist? Jetzt so bei dir in der Wohnung.
Nix. Also im Zweifelsfall klingelt dann Serda und fragt mich, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Aber
richtig. Ja. ist dir aufgefallen, dass diese Anti-Islamismus-Demonstrationen nur an Orten stattfinden mit niedriger Ausländerquote?
Ja.
Das liegt primär daran, dass man gut über Sachen reden kann, die man nicht vor der Nase hat.
Ja.
Ja. Das ist Frankfurt, Berlin. Ja, in Berlin legendär, 5 Leute, ne?
5 Leute, stand dann im Tagesspiegel. Das wäre das erste Mal in der Geschichte der Demonstrationskultur in Berlin gewesen, dass Polizei und Veranstalter sich auf identische Teilnehmerzahlen hätten einigen können, nämlich 5. Genau. Das war ein sehr schöner Satz.
Ja, und genau das ist das. Das Erleben des Ausländers als Mensch führt dazu, dass der Ausländer Mensch wird und nicht mehr Ausländer. Ja, das ist, das haben die Nazis, um mal den historischen Vergleich zu machen, mit den Juden auch ganz toll hingekriegt. Ja, man hat halt einfach sich eine Gruppe ausgesucht, die gar nicht so weit verbreitet ist in der Menge, und hat die dann allein schon, weil das historisch ganz gut gepasst hat, ne, Antisemitismus ist jetzt nun wirklich ein Running Gag in der Geschichte.
Ja.
Hat man dann halt diese Einzelgruppe schön hingestellt. Und die meisten Leute haben noch nie in ihrem Leben einen Juden gesehen, weil das Problem ist, Juden erkennt man auf der Straße nicht, außer sie sind orthodox.
Außer sie sind orthodox, ja. Oder, ja, eventuell noch an der Kippa, aber selbst das muss nicht, ja.
Ja, könnte auch der Papst sein.
Könnte auch der Papst sein, und zumindest die Juden, die ich kenne, tragen keine.
Ja. Ich auch nicht, also ich kenne auch ein paar, nö, ja. So, das ist genau dasselbe mit schwul und so weiter und so fort. Wir müssen, ja, also du brauchst ein Feindbild, das imaginär ist. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe von Leuten, die haben Angst, eine diffuse Angst, eine diffuse Angst um ihre Existenz, da sind wir wieder dann beim Egoismus. Und den bauen wir jetzt ein Feindbild auf, und zwar ein imaginäres. Ja, und dieses imaginäre Feindbild bauen wir halt darüber auf, indem wir diesen Leuten mehr oder minder erklären, diesem diffusen Feindbild geht's besser als dir.
Wer baut das auf?
Da musst du mal NPD und AfD-Plakate sehen.
Ja.
Und regelmäßig Bild-Zeitung lesen.
Ja.
Ja. Und Aussagen von CDU-Pressesprechern und Parteisprechern und solchen Leuten. Also das Ressentiment wird doch schon ewig bedient. Die deutsche Asylpolitik basiert darauf, dieses Ressentiment zu bedienen. Ne? Mhm. Es ist nicht so lange her, da standen unsere Innenminister vor uns und haben solche schönen Sachen erzählt, wie das Boot ist voll.
Ja.
Ja, der Maizière entblödet sich ernsthaft nicht. Also das ist entgegen jeglicher faktischen Möglichkeit, sich im Jahr 2014 vor die Mikrofone zu stellen und zu sagen, Deutschland ist am Rande seiner Kapazitäten bei der Aufnahme von Flüchtlingen, was primär daran liegt, dass wir kein Geld darin investieren, Flüchtlinge aufnehmen zu können.
Ja.
Weil in so einem Flächenland wie Bayern kann ich die kiloweise Flüchtlinge aufnehmen, ohne dass sie dir je auffallen.
Ja, stimmt. In Brandenburg kannst du es genauso. Da wohnt halt sonst keiner. Ja.
Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt ist doch keiner mehr.
Stimmt.
Da gehen doch nur die Leute zum Studieren hin und danach ist Brain Drain. Entschuldigung, liebe Menschen in Sachsen-Anhalt, kriege ich wieder böse Kommentare.
Ja, stimmt schon.
Ja. Genau das ist das Problem. Ja, das heißt also, du hast halt dieses Feindbild, was aufgebaut wird. Und das ist diffus, weil es ist einfach. Und sowas wie die Springerpresse hat ein Interesse daran, dieses Feindbild aufrechtzuerhalten, weil Sex sells, ne? Mhm. Und die Politik findet es gut, weil das lenkt davon ab, dass die Politik keine Politik mehr macht.
Ja,
ja?
Meine These, ja. Hm.
Und da sind wir schon auf dem Ding, an der Stelle, wir haben eigentlich hier die Quittung für Politikversagen.
Ja.
Ja, diese diffuse Angst, die Menschen dort haben, kommt daher, dass sie sich alleingelassen fühlen.
Ja.
Und das kommt daher, dass es noch nie so offensichtlich war, dass Demokratie in Deutschland komplett disjunkt von den Politikern ist.
Hm.
Und weil das eine steile These ist, werde ich dir jetzt auch ein bisschen mal an schönen Beispielen zeigen. Mhm. Also das ist, kannst du das angucken. Also ich war jetzt letztens in Thüringen und da gibt's eine Sache, die bringt mich komplett auf die Palme. Nämlich die Art, wie damit umgegangen wird, dass die Thüringer doch ernsthaft sich jetzt dann Linken als Ministerpräsidenten hingewählt haben.
Ja.
Ja. Eine Horde, auch Bundespolitiker, haben sich hingestellt und haben solche lustigen Äußerungen getätigt wie, ja, die wissen nicht, was sie tun, das seien ja alles, also ja. Die Linken sind ja alles Terroristen, la 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 la. Ich meine, ne, freundlicher Hinweis, Ramelow Wessi.
Ja, das, ja.
Hm. Der ist nicht Stasi verseucht, der hatte nicht die Chance. Ja, selbst wenn da alte Stasi-Kader drin sind. Als ich dann bei meinen Eltern jetzt über Weihnachten war, wurde mir die Geschichte erzählt, dass einer der Abgeordneten der Linkspartei im letzten Thüringer Parlament von der Mehrheit des Parlaments als parlamentsunwürdig betitelt wurde. Also sprich, man hat dann eine Resolution gemacht, zu sagen, dieser Parlamentarier ist aufgrund seiner Stasi-Vergangenheit parlamentsunwürdig.
Ja.
Liebe Kinder, Stasi-Vergangenheit hin oder her, das ist ein gewählter Volksvertreter.
Richtig.
Und wenn wir Adolf fucking Hitler als Volksvertreter in ein Parlament wählen, habt ihr euch nicht hinzustellen und das in Frage zu stellen. Das mag euch nicht schmecken. Das mag auch mir vielleicht nicht immer schmecken. Aber das sind die Regeln. Ja, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Artikel 20, Absatz 1. So, und stimmt übrigens nicht Absatz 2.
Hat keiner gemerkt.
Ja.
Außer
ich.
Du.
Ja, ich auch. Und das ist der Punkt, ja. Wir sind an einer Stelle, wo sie unsere Politiker hinstellen und die Bevölkerung offen entmündigen wollen.
Mhm.
An vielen Stellen. Und das merken die auch. Und das merken sie auch an anderen Stellen. So, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn die dann diese Disjunktheit zwischen dem, was ihnen Demokratie verspricht.
Ja.
Und gerade im Osten, ne? Wir haben erst 1989 eine Revolution gehabt, bei der der essentielle Part war, dass wir politische Mitwirkung haben wollten.
Hm.
Ne? Die Leute, die da auf der Straße standen und gesagt haben, wir sind ein Volk, okay, die wollten zu größten Teilen auch Bananen, aber das war eines der zentralen Versprechen. Jetzt kriegt ihr Westen und jetzt dürft ihr mitbestimmen. Dann haben sie festgestellt, sie haben Westen bekommen, sie durften mitbestimmen. Und jetzt wird ihnen das wieder weggenommen. Jetzt fühlen sie sich genauso entmündigt
wie
zu DDR-Zeiten.
Ist das tatsächlich so? Oder ist es, also ich habe ja eher den Eindruck, dass das Versprechen der Mitbestimmung grundsätzlich missverstanden wird. Weil Mitbestimmung, also zu sagen, ihr dürft jetzt politisch gestaltend wirken, das ist halt keine Instant-Wirkung. Also ich habe sehr oft das Gefühl, dass Menschen glauben, dass nur weil sie jetzt mitbestimmen dürfen, nur weil wir jetzt Demokratie haben, dass sie daraus ableiten, dass alles sich genau nach ihrem Gusto zu bewegen und verhalten hat, und zwar sofort oder morgen, aber auf gar keinen Fall übermorgen. Dass das jedoch ein unglaublich langfristiger oder langwieriger Prozess ist, Politik zu machen und zu gestalten, und dass es nie so ausgeht, wie man sich das selbst als Individuum vorher gewünscht hat, sondern immer ein Kompromiss sein wird, das ist in den Leuten doch nicht drin. Also ich sehe eher da das Problem, weil wir sind doch in der Lage, mitzubestimmen. Wir haben ein wundervolles politisches System hier, mit dem man ganz, ganz tolle Sachen machen kann. Man braucht nur einen langen Atem. Und irgendwo ist den Menschen dieser lange Atem abhanden gekommen, habe ich das Gefühl.
Ja, aber daran ist interessanterweise auch die Politik mit Schuld. Also wenn wir uns, wir werden uns im Rahmen des Politikunterrichts auch nochmal über Gesetzgebung unterhalten.
Ja.
Du hast heutzutage eigentlich dieses Phänomen der Schnellgesetzgebung.
Mhm.
Ja? Die Erfahrungen, die jetzt im netzpolitischen Umfeld zum Beispiel gemacht werden, wenn du in einen Bundestagsausschuss gehst, ja,
ja.
Also es ist legendär, ist glaube ich der Bundestags, dieser NSA-BND-Ausschuss,
ja.
Ja? Wo in der da saßen in der ersten öffentlichen Anhörung die drei große deutsche Staatsrechtler, darunter der CDU-nahe, ja,
mhm.
Wolfgang Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
Mhm.
Eine Person, über deren Konservativität und Integrität man überhaupt nicht sprechen muss. Ja, der Mann ist konservativ, das ist vollkommen in Ordnung. Er war ein sehr guter Verfassungsrechtspräsident.
Mhm.
Diese drei Leute haben einstimmig gesagt, was der BND da macht, ist verfassungswidrig.
Mhm.
Danach stellen sich die Abgeordneten der Parteien hin und sagen, ja, die haben, ja, hat sich ernsthaft einer von der CDU hingestellt und hat gesagt, naja, der Herr Papier weiß auch nicht, wovon er redet.
Stimmt, kann ich mich daran erinnern.
Ja, wer denn dann? So, ne? Und diese Missachtung von Volkswille, egal wie er sich äußert, und diese Missachtung auch von jeglichen anderen Input, der kommt dann auch bei den Leuten an.
Ja.
Also es ist wahnsinnig leicht, in Deutschland das Gefühl zu bekommen, dass es scheißegal ist, was man macht. Die da oben machen so und so nur das, was sie wollen.
Mhm.
Und dann gleich dahinter, die machen nur das, was die Wirtschaft will, weil die stecken der Wirtschaft im Hintern oder sonst irgendwas.
Mhm.
Ja, egal, es ist jetzt erstmal vollkommen egal, wie nah das an der Wahrheit
ja,
ist.
Ja, ja.
Ja? Es entsteht der Eindruck.
Aber auch diesen CDU-Spinner, den wir dahin, der sich da hinstellt und sagt, der Papier hat einen Verstand verloren, den haben wir uns dahin gewählt. Der sitzt da, weil wir das wollen.
Ja, das sehen die Leute nicht. Das wird nicht gesehen. Und das liegt auch daran, dass sich die Politiker bestmöglich versuchen, von ihren Wählern dann erstmal zu distanzieren.
Ja? Mhm.
Und das ist natürlich auch deutsche politische Kultur. Der Politiker ist eine Elite. Und diese Idee, dass ich jetzt mit dem irgendwie Kontakt aufnehme, das ist eine Idee, die findest du auch nicht. Also wenn ich Politikunterricht mache und ich weise meine Schüler darauf hin, hier, ihre Politiker haben allesamt Sprechstunden, gehen sie doch mal hin, reden sie mal mit denen, die sind glücklich, sind sie übrigens tatsächlich. Ja, da gucken die dich alle an.
Die meisten zumindest sind glücklich.
Die meisten Leute wissen auch nicht, wer ihr Abgeordneter ist.
Ja.
Ja, das wissen die nicht mal, wenn die Plakate noch nach der Wahl noch hängen.
Stimmt, kenne ich aber.
Ja. So, die einzigen, die das wissen, sind die Lobbyverbände.
Ja.
Und ja, selbst denen auch ist nur egal. Die
Liste haben, ja.
So, und das ist das Problem. Also wir haben Pegida ist also im Endeffekt schon ein Zeichen für eine leichte Demokratiekrise, wo
ja.
Die politischen Eliten sich immer weiter unabhängig machen von dem, was aus der Sicht der Bürger ihre Interessen sind.
Ja.
Es ist auf der anderen Seite auch eine politische Bildungskrise. Ich finde das gut, ne? Das bedeutet, dass man am Ende mehr Geld gibt.
Ja.
Weil man daran auch sieht, dass die Bevölkerung nicht kapiert, wie dieses System funktioniert.
Mhm.
Und weil man auf der anderen Seite auch sehen kann, dass diese Ursache-Wirkungsgeschichten gar nicht klar sind, den meisten Leuten. Ja, also es ist nicht klar, was passiert nach einer Wahl und lauter solche Sachen. Ja, das interessiert keinen mehr. Und da ist eigentlich das Problem. Ja, dasselbe gilt jetzt hier für solche Sachen wie Flüchtlingspolitik. Ja, Flüchtlingspolitik, Asylpolitik. Ich finde das ja total spannend, dass sie sich an sowas hochziehen, weil Deutschland legendär keine Flüchtlinge aufnimmt.
Ja,
ja. Ja, weil wir haben nämlich Artikel 16a und Artikel 16a sagt im ersten Absatz, politisch Verfolgte genießen Asylrecht und der zweite Absatz, Moment, ich habe das da, auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist.
Ja.
Also
kommt her, aber bleibt draußen.
Um in Deutschland Flüchtlingsstatus zu haben, musst du im Endeffekt mit einem brennenden syrischen Luftwaffenjet über deutschen Bundesgelände abstürzen.
Und Geheimpapiere musst du dabei haben und Arzt sein.
Ja. Und in dem brennenden Jet musst du dann aber auch noch beweisen, dass du politisch verfolgt bist.
Genau. Ne?
Also sprich, es muss mindestens die halbe syrische Armee hinter dir herfliegen.
So.
Das ist dann politisch verfolgt. Das mag jetzt alles so überzogen klingen, es ist nah an der Wahrheit. Mhm. Also du hast halt Flüchtlinge in Deutschland nur in geringen Mengen und auch nur die, die wir reinlassen wollen. Das ist total süß, dass das dann hergehalten wird. Und da sieht man dann halt die Bildungsdiskrepanz eigentlich schon sehr gut.
Mhm.
Ich habe mir hier noch was anderes aufgeschrieben, nämlich die Banalität des Bösen. Weil das ist eigentlich das, was für mich da auch ein bisschen so philosophisch zentral ist.
Ja,
ja,
das ist der ganz normale Bürger, der da hässlich wird.
Richtig, ne?
Wie damals von Hannah Arendt kommt die Banalität des Bösen. Die hat das damals im Eichmann-Prozess postuliert, dass das Böse nichts Außergewöhnliches ist, das über uns kommt, sondern das Böse ist in unserer Mitte in uns.
Ja, und bei Eichmann gibt es eine sehr interessante Stelle. Hm. Erinnerst du dich noch, wir haben uns doch über politische Urteilsfähigkeit unterhalten, ne? Und da gab es diese Moralgeschichten, diese Moralstufen.
Ja. Hm?
Und bei Eichmann kann man halt sehr schön sehen, Eichmann argumentiert aus Stufe 4 von Kohlberg, das ist die, ich habe mich doch an die Gesetze gehalten Stufe.
Ja.
Ja, also der hat sich da halt hingestellt im Endeffekt und hat gesagt, ja Moment mal, das war mein Job.
Ja.
Das war ein logistisches Problem, das musste gelöst werden und ich bin Deutscher und logistische Probleme löse ich ordentlich.
Genau.
Ja. Auf der Ebene moralisch gesehen sind die meisten Menschen, ja, diese Pegida-Leute zum Beispiel, die sagen alle als erstes irgendwann am Anfang, wir sind ordentliche arbeitende Staatsbürger.
Ja.
Ja. Genau. Und wenn da die Falschen oben sitzen, dann macht er das auch ordentlich.
Ja.
Das heißt, du musst immer davon ausgehen, ne? Moralstufe 5, 6, die Leute, die tatsächlich im Zweifel in den Knast gehen für ihre Überzeugung, das ist nicht die Mehrheit der Menschheit. Die Mehrheit der Menschheit ist 3 oder 4. Ne? Mhm. Die Regeln sind richtig. Punkt. Ja. Zum Glück haben wir jetzt ein Land, wo es heißt, die Regeln sind Demokratie, Freiheit und so weiter und so fort, aber das ist schwierig.
Ja.
Das ist auch schwierig zu verstehen, das ist diffus. Und wenn dann jemand ankommt und dir einen klaren Bösen aufbaut und sagt, du hast eigentlich keine Schuld, dann ist es in Ordnung. Ja, das heißt also, da ist auch moralisch nichts zu haben. Diese Menschen sind nicht gegen die Islamisierung des Abendlandes oder gegen irgendwelche diffusen Flüchtlinge, weil sie zu tief böse sind, sondern weil das vom Prinzip her ja von uns aufgebaut wurde als ein Prinzip, mit dem man ihnen Angst macht.
Mhm.
Und Angst wird da an der Stelle schon seit längerer Zeit wirklich radikal gemacht. Da sind wir so ein bisschen bei den Medien. Ein Begriff, der da die ganze Zeit angeführt wird von den Pegida-Anhängern, ist ja Lügenpresse.
Ja.
Das ist ein Nazi-Begriff, ne?
Ja, ich weiß.
Ja. Also das ist der Hinweis, das ist ein Nazi-Begriff, wir vermeiden das jetzt.
Ja.
Das Spannende ist, wenn du jetzt mal in 2004 den Pressespiegel machst, sag mal, hast du den Eindruck, dass selbst unsere öffentlich-rechtlichen Medien neutral berichten?
Den Eindruck hatte ich noch nie. Nee, natürlich nicht. Können die ja gar nicht.
Ja, aber es hat dieses Jahr echt aufgefallen, ne? Also die ganze Putin-Nummer?
Die Putin-Nummer, ja.
Also gerade die Putin-Nummer ist insofern.
Ich hatte sowieso nie das Gefühl. Also ich bin in keiner besonderen Weise verblüfft oder sowas. Also, ja.
Ja, aber der normale Bürger schon.
Vermutlich, ja.
Ja. Ne, eine der wichtigsten Mittel, auch 33 zur Beherrschung der Bevölkerung, war der Volksempfänger, weil die Leute geglaubt haben, was im Radio kommt, schließlich kommt das von einer offiziellen Stelle. Mhm. Dass sie manipuliert sein könnte, so wird es immer nicht. Medienkompetenz, kommen wir auch nochmal drauf. Das ist nämlich genau das, was fehlt. Und das lernst du auch nicht in der Schule, das kann ich dir verraten.
Ja.
Ja, als jemand, der dafür sorgen soll, dass die Schüler das haben, nö. Ja. Das ist auch mit der Studienausstattung für politische Bildung nicht zu machen. Also jedenfalls nicht hier in Bayern. Ja, Putin war so ein Ding, weil da haben sich ja die Medien ganz klar positioniert.
Ja.
Was insofern ganz spannend ist.
Wobei, ich auch da finde, natürlich haben sie das. Und natürlich sind sie, ich, ich, ich finde die Parteilichkeit der westlichen Medien auch gar nicht so schlimm. Weil, ich meine, ich durchschaue es auch von Anfang an natürlich, dass die existieren in einem Kontext, in dem man sich nicht einfach mal ein anderes Land nimmt. Das macht man nicht. Putin ist seit Hitler, glaube ich, der Erste, der sich einfach hier auf dem Kontinent ein anderes Land einfach genommen hat, oder? Gab's das vorher schon mal nochmal?
Ja, die sind, ja, doch, Kosovo und so. Hm?
Okay, ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, brauche ich keinen Nazi-Vergleich, ist auch besser. Aber ist halt sowas, das ist halt ein absolutes No-Go. Und wer das macht, der ist prinzipiell erstmal böse. Also so gesehen kann ich das schon verstehen, dass die Medien hingehen und sagen so, wir können hier jetzt nicht wohlwollend darüber berichten, dass der Putin Angst vor der NATO hat. Und unsere Leute wissen vielleicht auch, dass die vermeintliche Angst, die Putin vor der NATO hat, vollkommen unbegründet und sinnlos ist. Das kann auch noch sein. Also ich sehe diese Parteilichkeit gar nicht so schlimm an, weil ich intuitiv weiß, woher die kommt.
Ja, weil du Medienkompetenz hast.
Okay.
Ja,
Punkt für so. Dich, hätte ich weniger Worte machen müssen.
Ne? Ja, das war sehr schön. Ja, jetzt kommt das Zweite. Mhm. Das ist ein ostdeutsches Phänomen, ne?
Jein, das habe ich neulich getwittert, ich habe mich an ein Zitat erinnert von Frank Jansen. Frank Jansen ist ein Reporter vom Tagesspiegel in Berlin, den ich vor 10 oder sogar noch mehr Jahren mal zu Gast in einem Blue Moon über Rechtsextremismus hatte. Und der hat damals auch gesagt, und ich vermute mal, dass das heute immer noch stimmt, Rechtsextremismus ist kein ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches Phänomen. Der Unterschied allerdings ist, dass im Osten die Beißhemmung weitaus weniger ausgeprägt ist als im Westen, weil der Westen 40 Jahre lang Demokratievorsprung hatte. Das fand ich sehr schlau.
Ich würde gar nicht so sehr Demokratievorsprung haben, sondern guck dir mal die Rhetorik zu DDR-Zeiten an. Das ist nämlich ganz spannend. Und zwar, also ich habe ja nur ein bisschen DDR mitgekriegt, ne?
Ja.
So ganz wenig, und bin da jetzt vielleicht auch nicht der Richtige für, da muss man dann vielleicht auch mal Leute fragen, die älter sind als ich. Das Spannende dort ist, dass sehr oft Kapitalismus und Faschismus gleichgesetzt wurde.
Oh, ja.
Ja, weil die Mauer war der antifaschistische Schutzwall, ne?
Aha. Okay.
Und die Parteirhetorik lief auf der Linie, dass das da drüben die Faschisten und so weiter sind, und dementsprechend hast du eine höhere Entwertung dieses Faschismusbegriffs.
Ja.
Na, das ist dasselbe übrigens findet in deutschen Geschichtsunterricht statt. Wir haben eine solche Konzentration im Geschichtsunterricht auf das Dritte Reich, ja, dass die Schüler dem überdrüssig sind und sich damit nicht mehr auseinandersetzen. Also ja, ich bin an vielen Stellen der Meinung, wir sollten weniger, schon gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, wir sollten weniger Geschichtsunterricht über das Dritte Reich machen, und wenn, dann das, was meine Kollegen zum Glück machen, ja, also die präsentieren oft einfach die Fakten. Die setzen sich dann hin und präsentieren die Fakten und lassen dann die Schüler erstmal mit dem Horror allein. Und das ist, glaube ich, die einzige Art, wie du das irgendwie machen kannst. Du präsentierst halt einfach mal die Fakten und danach lässt du es in Ruhe.
Ja.
Und du gibst vielleicht noch mit, welche Tragweite diese Fakten hatten. Ja,
also
was aber gemacht wird sehr oft ist, es wird dreimal durchgejuchtelt, es verliert dadurch jeglichen Impact.
Ja.
Und
du hast immer auch so Typen wie mich dann vorne stehen, die noch dazu sagen, das ist alles ganz schrecklich.
Ja.
Ohne dass vielleicht jeder selbst drauf kommen könnte, dass alles ganz schrecklich ist.
Nicht nur das, in dem Moment, wo du als Lehrer sagst, das ist alles ganz schrecklich, hast du es entwertet.
Aha.
Ja, deswegen bin ich im Unterricht immer zynisch.
Mhm.
Ja, weil dann können sie sich wenigstens hinstellen und erstmal gegen mich opponieren, um dann festzustellen, oh Gott, der hat ja nur jemanden referiert.
Mhm.
Und also im Osten gibt's halt auch eine andere Protestkultur. Ne? Man hat da schon mal erlebt, dass man da irgendjemanden umstürzen konnte, indem er auf die Straße gegangen ist. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass glaube ich, die Leute dort tatsächlich ein Gefühl haben wie 1989. So ein Gefühl der Ohnmacht.
Ja.
Und das letzte Mal hat es funktioniert und diesmal gehen wir auch. Das Problem ist, diesmal ist nicht so greifbar, gegen was sie eigentlich ein Gefühl der Ohnmacht haben.
Ja.
Und das Gefühl der Ohnmacht kommt halt dadurch, dass eigentlich unsere Politik in den letzten 10, 15 Jahren strukturell versagt hat in ihrer Aufgabe, nämlich irgendwie Politik zu machen, sondern es wurde halt verwaltet.
Ja.
Ja. Die Sprunghaftigkeit von Angela Merkel ist mittlerweile so legendär, das weiß jeder.
Ja.
Und dementsprechend kannst du den Leuten irgendwie nicht mehr vermitteln, dass jetzt da was für sie passiert.
Naja, doch. genau jetzt vermittelt Angela Merkel oder unsere Regierungen oder unsere Politiker vermitteln gerade jetzt, dass etwas passiert, wenn sie nämlich genauso auf die Straße gehen. Dann sind sie auf einmal der Rede wert.
Ja, ja, aber da folgt dann nur Aktionismus.
Weil man ja, aber das ist ja das, nicht das. Den Aktionismus begreifen aber die Leute, die da auf der Straße stehen, wahrscheinlich nicht als Aktionismus, weil sie auch vorher die Politik schon nicht begriffen haben.
Ja, und jetzt gucken wir uns an, was passiert, wenn die das mitkriegen, dass das nicht geht. Hä? Dann brennen Asylbewohnungen.
Meinst du?
Na sicher.
Gehst du davon aus, dass das noch passieren wird? Dass das eskaliert?
Ich gehe davon aus, dass das vor sich hin eskaliert, solange nicht ernsthaft auf die Bedenken der Bevölkerung eingegangen wird in einem demokratischen Staat.
Ja.
Weil Demokratie ist das Einzige, was ich selbst abschaffen kann.
Ja.
Und wir haben das schon gesehen. Es kann einem auch durchaus die Bevölkerung hochkommen. Und wenn die Bevölkerung dir hochkommt, so viele Waffen hast du nicht. Schon gar nicht bei unserer Bundeswehr, da funktioniert ja eh nichts mehr.
Mhm.
Ja. So, sei froh. Also du kannst halt froh sein, wenn die Bevölkerung noch gegen die Ausländer tritt. Aber das wird sie auch nicht lange tun, weil irgendwann eskaliert das halt fröhlich vor sich hin.
Ja.
Und du hast im Endeffekt genauso, wie das 1989 war. 1989 fing das an als Bürgerprotest. Was die Bürgerbewegung in der DDR wollten, war eine demokratische DDR. Was hatten wir am Ende? Ein vereinigtes Deutschland.
Ja.
Was die Leute dort jetzt wollen, ist gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wenn das lang genug hingeht, ist die Botschaft vergessen. Es ist vollkommen egal, warum wir auf der Straße sind. Wir sind nur noch auf der Straße und wir sind unzufrieden.
Mhm.
Und dagegen kannst du nichts mehr tun. Dagegen kannst du dann nichts mehr tun. Dagegen kannst du als Bundesregierung zurücktreten und das nächste Wahlergebnis, was dann kommt, das möchte ich eigentlich nicht sehen.
Ja.
Ja? Weil dann hast du im Zweifel Herrn Lücke.
Ja.
Oder solche Leute.
Also was tun?
Ja. Politik, nehmt doch mal die Leute ernst. Hört denen doch mal zu. Guckt euch doch mal diese Panorama-Interviews an. Setzt euch mal in den Sozialausschuss vom Bundestag. Beschließt nicht vielleicht nur ein Elterngeld. Überlegt euch mal, ob Hartz IV eine gute Idee war. Ja. Ignoriert das Geheule der Wirtschaft. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber Wirtschaftspolitik wird sehr oft als Sozialpolitik definiert. Das stimmt nicht. Sondern Wirtschaftspolitik ist Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik ist Sozialpolitik. Und zwischen den beiden muss man einen Ausgleich finden.
Mhm.
Und der Ausgleich kann nicht auf der Seite liegen, dass wir sagen, na ja, solange die Leute einen Job haben, geht's ihnen gut. Weil das ist ja faktisch falsch.
Ja.
Dementsprechend sollte man vielleicht sich überlegen, okay, wir hören jetzt mal diesen Linken dort zu.
Mhm.
Ja, das ist ja das Nächste. Die Dämonisierung der Linken ist ein Hauptproblem, das man da derzeit hat. Und ich meine, wenn du dir anguckst, ne, die haben den Mindestlohn schon vor 10 Jahren propagiert oder vor noch längerer Zeit. Ich meine, der hat es jetzt mal geschafft, ne?
Ja.
Das ist zu langsam. Und man sollte denen vielleicht mal zuhören.
Mhm.
Ich meine, das mag jetzt keinem gefallen, aber die sitzen nicht umsonst im Bundestag. Ein signifikanter Anteil der Bevölkerung ist der Meinung, die haben die richtige Programmatik. Die haben nicht umsonst einen Ministerpräsidenten.
Mhm.
Ja, das ist wie mit den Grünen. Ne? Die Grünen haben auch jetzt einen Ministerpräsidenten und komischerweise ging es danach dann mal mit dem Atomausstieg vorwärts. Also es müsste für die Politiker wenigstens an der Stelle klar sein, dass das Bröckeln ihrer eigenen Machtbasis, ihrer eigenen Elitenbasis an solche Randparteien ein Zeichen dafür ist, dass das, was sie bisher gemacht haben, nämlich zu verwalten und inaktiv zu sein, eine schlechte Idee ist. Wenn die Leute auf der Straße stehen und auf die Ausländer zeigen, weil sie ja, weil es denen angeblich besser geht, dann muss ich vielleicht dafür sorgen, dass es den Leuten besser geht.
Als den Ausländern. Aber das geht denen doch schon besser als den Ausländern.
Ja, ja, das Wahrnehmung ist was Schönes, ne?
Ja.
Das ist übrigens eine Lehre, die man aus der Geschichte ziehen kann.
Ja.
Ja, Otto Graf von Bismarck, die deutsche Sozialversicherung wurde genau aus diesen Ideen heraus gegründet, ja. Der wollte halt den Linken das Wasser abgraben.
Hat er ja auch geschafft, 100 Jahre. Ja,
hat er auch locker geschafft. Wie hat er das geschafft? Er hat die sozialen Bedingungen der breiten Bevölkerung wirklich verbessert.
Ja.
Was haben wir gemacht in den letzten 20 Jahren? Wir haben die sozialen Bedingungen der Gesellschaft immer verschlechtert.
Ja, aber wir müssen sie auch nicht verbessern, weil den Linken das Wasser ja längst abgegraben ist.
Ja, da wäre ich mal nicht so vorsichtig. Ja, vor allen Dingen, weiß ich nicht, wen willst du haben? Willst du die Linken haben oder willst du die Rechten haben?
Ich weiß, was ich haben will, aber habe ich die Wahl? Ja. Also ist das meine Entscheidung?
Das ist eigentlich eine Frage, die sich die Politik stellen muss, ne? Was wollt ihr haben?
Ja.
Und im Zweifel, Bismarck war rotzkonservativ und pragmatisch, ne? Mhm. Das unterscheidet ihn jetzt nicht von Angela Merkel. Insofern, also ich sehe da nicht wirklich ein Problem, dass sich die CDU hinstellt und macht einfach mal, ne, gute Sozialgesetzgebung, um sich ihre Haut zu retten. Also die Hoffnung gibt's locker.
Stimmt, weil die Alternative ist AfD, ja. Und da hat die CDU keinen Bock drauf.
Außer die in Thüringen, ne? Die haben ja ernsthaft so Regierungsgespräche geführt.
Ja.
Oh, don't get me started. Ja. Bei den Medien gibt's noch eine interessante Sache. Die Leute dort vertrauen den Staatsmedien nicht. Das hatten wir schon. Die Medien haben ihr Bestmögliches getan, um dieses Vertrauen dann auch wirklich in Grund und Asche zu legen, indem ein RTL-Reporter
super
in einen Panorama-Beitrag hineingesprochen hat.
Als Agent Provocateur, genau.
Ja, weißt du auch nicht mehr, ne?
Ist
das nicht ein Grund, ein privates Fernsehen zu verbieten?
Das ist zumindest ein Grund dafür, oder ja, eine Bestätigung meiner These, dass Nachrichten im Privatfernsehen keine Nachrichten sind. Dass das mit Journalismus wenig zu tun hat und vor allen Dingen nicht mit Ethik im Journalismus.
Na, ich stehe auf dem Standpunkt, die RTL2-Nachrichten sind die beste Denkübung. Ja, ist gut für den Kopf.
Ja, aber dazu muss man aber auch schon ein bisschen Medienkompetenz haben. Nicht?
Ja. Ich kenne Leute, die gucken das so.
Ja.
Ist übrigens lustig, wenn du diesen Witz, ne, mit und wer schaut RTL2-Nachrichten in der Schulklasse machst, als Politiklehrer,
ja,
dann lachen sie immer alle, aber keiner meldet sich. Und dann fragst du mal, was sie so gucken. Und dann guckt die Hälfte Berlin Tag und Nacht.
Ja. Komisch. Und dann schalten sie für die Nachrichten schalten sie dann natürlich um ins Erste.
Ja, nee, weil dann die Eltern kommen.
Genau.
Ja, also die Leute haben Angst, sie fühlen sich von ihrer Politik verlassen.
Ja.
Und das projiziert sich halt auf die schwächere Gruppe, ne? Also Ausländer sind ja immer die schwächste Gruppe. An der Stelle sei auf unsere Folge verwiesen mit der sozialen Schichtung.
Ja.
Ne, da gibt's dieses schöne Haus und da sieht man, dass der Ausländeranbau an dem Haus definitiv nur in den unteren Schichten zu finden ist.
Ja.
Es gibt da übrigens auch noch ein paar lustige Wahrnehmungsverzerrungen. Ne?
Ja.
Also die Leute, ich habe mir halt diese Interviews angeguckt und da sind halt so ein paar Sachen drin, die sind faktisch halt falsch und die kann man dann nochmal erwähnen. Also das erste ist, man hat Angst vor Asylanten, vor denen braucht man keine Angst haben, weil davon kriegen wir keine mehr. Ne?
Oder zumindest so wenige, dass man sie wahrscheinlich noch nicht mal zählen kann. Ne?
Ja. Fremdenangst. Ja, Fremdenangst ist menschlich.
Ja, ne? Natürlich. Der Mensch fürchtet das Unbekannte.
Ja. Also ich bin zum Beispiel auch so in einer komplett weißen, urdeutschen Gegend aufgewachsen. Dann bin ich hier längere Zeit im südlichen Bayern gewesen. Ja, jetzt habe ich hier Bekannte mit dunkler Hautfarbe und ich finde das total normal.
Ja.
Aber beim ersten Mal denkst du auch so, oh. Ja. Und da sind wir dann an der Stelle der Bildung. Das dann zu überwinden, ist eigentlich etwas, was die Menschen können müssten.
Mhm.
Das zweite ist, wir haben auch keine Islamisierung Deutschlands, wir haben eine Säkularisierung Deutschlands, Islamisierung, weiß ich nicht. Du wohnst jetzt in Berlin.
Jo.
Hast du irgendwo eine große Moschee in der Gegend?
Ja, ein sehr schönes Gebäude mit, ich glaube, zwei Minarette hat sie.
Ja?
Hat sie zwei? Siehst du, ich müsste lügen. Nein, aber ein schönes Gebäude. Das Einzige, was seltsam ist, ist das Pfarrhaus nebenan oder wie das bei den Moslems heißt, weil das sieht aus wie so ein Schwarzwald-Fachwerkhaus und das kriege ich irgendwie nicht verarbeitet. Aber ja, ich habe eine große Moschee in der Nähe.
Ja, warst du schon mal drin?
Leider nein.
Wäre mal spannend. Also ja. Ich habe noch nie eine Moschee gesehen. Also, dass es Berlin und Frankfurt sowas gibt, weiß ich.
Wenn du mal nach Köln kommst, guck dir mal die Zentralmoschee an. Das ist eins der geilsten Gebäude, das ich überhaupt nur kenne.
Ja. Sind irgendwie Leute gestorben, weil diese Moscheen gebaut wurden?
Nein. Mhm. Höchstens beim Bau vielleicht einer runtergefallen oder so, aber im Prinzip nicht. Nee.
An der Stelle gibt es übrigens eine schöne Story aus Großbritannien. Da standen auch die Ausländerfeinde in Yorkshire vor der Moschee. Und was haben die Muslime gemacht?
Weiß nicht.
Sie sind rausgegangen, haben gesagt, hey Jungs, sieht kalt aus, wollen wir reden?
Sehr schön.
Wir haben hier Kekse und Tee. Und der Engländer, bei Tee war es vorbei, ne? Und dann haben sie schön gesessen, haben sich geredet.
Ja.
Danach haben sie noch eine Runde Fußball gespielt.
Ja.
Also das mit der Islamisierung ist richtig schlimm. Das ist übrigens auch ganz spannend. Also das Islambild in Deutschland ist ja so und so sehr verzerrt. Hier geht der Gruß an den Spiegel Verlag für 20 Jahre lang Verzerren des Islambilds. Ja. Weil, wie du ja weißt, besteht Islam nur aus zwei grundlegenden Prinzipien, nämlich Frauen in Burkas und kein Schweinefleisch
essen. Richtig, das ist der Islam.
Richtig?
Oder nach Harry Rowold, wie sein Dönermann ihm den Islam erklärt hat, ich erkläre dir den Islam, Mohammed hatte Angst vor Frauen, keinen Kühlschrank und war nach einem Bier besoffen, da hast du deinen Islam. Schön, oder?
Ja.
Hat er irgendwo mal in Puss Corner. Harry Rowold hatte mal so eine Kolumne in der Zeit, die war sehr schön.
Ja, und, ja, so ist das. Ne? Natürlich nicht. Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, ich kenne sogar Muslime.
Ja, ich auch.
Selbst hier im ländlichen Bayern. Ja, das ist mir doch vollkommen egal, welche Religion die Leute haben.
Ja.
Also was
solange sie nicht meinen, dass ich das auch machen sollte, was sie machen, ist mir das alles vollkommen egal. Ja,
ja, aber das sind eh nur die Christen.
Stimmt.
Also,
ja.
Judentum missionieren ist schon ewig vorbei. Die machen das nicht. Außer
du
willst wirklich.
Ich habe noch nie eine muslimische Mission gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist halt jetzt, was da in Syrien los ist mit diesem IS. Was man, wenn man, man könnte es als Missionsversuch mit dem Schwert betrachten, aber da geht's ja nicht um irgendeine Religion, sondern da geht's ja einfach nur um das, ja, um die Religion als Legitimation der Macht.
Ja,
und wenn die würden halt jedes andere Ding auch nehmen. Es ist bei ihnen halt Islam, weil das haben sie verstanden, zumindest hinreichend.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es da um Penislängen geht.
Ja, klar.
Also das ist nicht dasselbe. Das Spannende ist auch, Religion ist nicht gleich Kultur, ne?
Ja.
Türken und Perser ist nicht dasselbe, nur weil, ne, also doch in dem Fall schon so ein bisschen.
Kannst du mal einen griechischen Moslem mit einem türkischen reden lassen, dann weißt du, dass es da Unterschiede gibt.
Am besten beide noch aus Zypern.
Ja, genau.
Das ist schön. Ich habe das übrigens in der Schule. Also ich habe regelmäßig Schüler, wo du halt so ein bisschen den Hintergrund sehen kannst.
Ja.
Und da gibt's dann teilweise halt aufgeklärte Muslime. Ja, die sind meistens sehr, sehr cool drauf. Und du kriegst aber auch so ein bisschen dieses extremistisch-anatolische. Ja, das ist schwierig. Also ich hatte irgendwie jetzt dieses Jahr ein Mädel, die meinte irgendwie, ihre ideale Vorstellung ist, mit 18 in die Türkei zu gehen und dort ihren Mann zu heiraten. Und dann habe ich sie mal gefragt, warum sie eigentlich keine deutsche Staatsbürgerschaft haben will. Und dann meinte sie, ja, sie weiß das auch nicht so richtig, weil die Türkei ist besser. Ich sag mal, waren sie da schon mal? Wie oft sind sie hier? Wie lang sind sie schon hier? Sind sie der Meinung, dass sie hier bleiben wollen?
Ja.
Ja, wollen sie vielleicht Einfluss auf die Politik haben? Und dann hat sie mich mit großen Augen angeguckt und kam dann zwei Wochen später wieder und hat gesagt, hey Franz, sie sind total furchtbar. Ja, meine große Schwester hat auch gesagt, ich soll die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Ich habe gesagt, sehen Sie, ich habe recht. Aber da merkst du halt, was auch teilweise in die Leute reingeredet wird. Ne? Also die sind auf beiden Seiten problematisch. Ausländer bekommen weniger Strafen. Das ist immer eine ganz spannende Geschichte.
Ja.
Das ist eine Bildungsfehler.
Mhm.
Ja, ich glaube, die Sendung zum Rechtsstaat haben wir noch nicht, aber die kommt bald.
Ja.
Recht wird immer einzeln angewendet.
Ja.
Und es gab einen von diesen Pegida-Leuten, der hat sich halt hingestellt, ja, der hat weniger Strafe gekriegt, weil das war im Ramadan. Erstens bezweifle ich das, und selbst dann im Ramadan haben die Leute meistens erstaunlich wenig zu essen, was auch bekloppt ist, aber das ist halt so. Und dann zu sagen, dass der irgendwie deliriös war und deswegen eine Strafminderung kriegt, kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja, ist halt genauso wie jeder Besoffene, wenn er einen Tod fährt, auch nicht so viel Strafe kriegt, wie wenn er nüchtern einen Tod fährt. Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ist das so?
Ja, so ein bisschen so.
Ich behaupte das einfach mal. Aber wenn du nicht zurechnungsfähig bist zum Zeitpunkt der Tat, warst du halt nicht zurechnungsfähig. Aus welchen Gründen auch immer.
Ja, aber das bei den Besoffenen versteht ja die Bevölkerung auch nicht, ne?
Das stimmt.
Ja, weil da wird dann immer das Komplettfass aufgemacht, anstatt zu sehen, dass es hier um eine Einzelstraftat geht und du halt nicht die Leute für ein von der Gesellschaft mehr oder minder nicht sanktioniertes Fehlverhalten, was ja auch Alkoholkonsum in übergroßen Mengen ist, ja, das wird halt nicht sanktioniert und deswegen kannst du sie dann im Nachhinein nicht doppelt dafür bestrafen, dass sie dass sie doppelt dumm waren. Ja. Ausländerkriminalität wird oft angeführt. Ausländerkriminalität existiert tatsächlich. Und zwar aus einem einfachen Grund.
Ausländer können Verbrechen begehen, die in Länder nicht begehen können, weil sie mit dem Ausländerrecht zu tun haben, oder? Ist das nicht das?
Das ist das Erste. Das Zweite ist noch viel, viel einfacher. Selbst die Leute, die offiziell keine Ausländer sind, sondern deutschen Pass haben, mit Migrationshintergrund, haben eine höhere Verbrechensquote. Und woran liegt das? Einmal daran, dass die Polizei Leute rauszieht, die ausländisch aussehen.
Ja.
Ja, also
Racial Profiling bei der Exekutive?
Teilweise, wobei das gar nicht so ins Gewicht fällt. Die zweite Sache ist eher, wer begeht die meisten Straftaten? Die Unterschicht, wo sind die Ausländer? In der Unterschicht.
Richtig.
Ja. Da brauchen wir uns nicht wundern.
Das ist das, wo ich immer sage, wir haben kein Ausländerproblem, wir haben ein Assi-Problem.
Das ist im Endeffekt.
Ich spitze da gerne zu. Ja.
Ja. Was ich viel, viel spannender finde, ist, diese Pegida-Leute sind politisch ja ein bisschen lagerblind, ne?
Ja.
Die halten sich falsch schon für die bürgerliche Mitte.
Ja.
Na gut, ich meine, seitdem wir solche Leute haben wie die AfD, ist das schon politische Mitte.
Naja, die AfD ist ja nicht die politische Mitte.
Doch, doch, der Herr Lucke, das ist doch angesehen, das ist bürgerlich.
Ja, aber der steht halt rechts außen. Also nur weil jemand, ja gut, aber das ist dann auch wieder ist auch wieder mangelnde Medienkompetenz, davon auszugehen, dass nur weil jemand Professor ist und an der Hochschule Studenten unterrichten darf, dass der deswegen nicht vielleicht doch bekloppt sein könnte.
Ja,
ich bring dann immer gerne Linus Pauling ins Spiel, diesen Nobelpreisträger, der dann irgendwann auch den Verstand verloren hat und gesagt hat, man könne mit Vitamin C Krebs heilen, was halt auch nicht funktioniert. Hilft halt nicht.
Das Spannende ist halt, es gibt eine Lagerblindheit an der Stelle, ja. Bürgerlichkeit, wobei da hast du halt schon das Problem hier in Bayern mit der CSU, ne? Die CSU ist halt tatsächlich erstmal bürgerlich, aber die fischen halt geil am rechten Rand. Jo. Ich wiederhole hier gerne meine Einschätzung, dass ich das gut finde, weil ich habe lieber den rechten Rand in der CSU verräumt, als in irgendwelchen Säkularparteien.
Ja.
Ja, Strauß hat nicht viel, was ihn zu einem netten Menschen macht, aber die Idee, dass es nichts rechts von der CSU geben soll, finde ich gar nicht so blöde, weil es immer noch eine demokratische Partei.
Ja.
Naja, also es ist eine demokratische Partei, die Alleinherrschaften regiert, ne? Das ist ein bisschen SED-ig.
Mhm.
Ja. So, wir haben keinen Platz mehr, das hatten wir vorhin schon mal. Das wird schon öfter gesagt, wir haben keinen Platz mehr. Da denke ich mir immer so, baut doch die Flüchtlingsunterkünfte aus. Wir haben im Osten so viel Platz.
Ja.
Wir haben so viele stillgelegte Russenkasernen, die können wir alle benutzen.
Ja, ist halt genauso wie so Fachkräftemangel. Nee, haben wir nicht. Ihr müsst einfach nur ordentlich bezahlen und ordentliche Arbeitsplätze hinstellen. Dann gibt es doch keinen Fachkräftemangel mehr.
Ja, an der Stelle ist es genau dasselbe.
Baut halt Häuser. Ja. Das ist eine Geldfrage und keine Kapazitätsfrage. Ja.
Was glaubst du eigentlich, warum jedes Jahr knapp 1000 Schüler bei uns ein Fachabitur machen wollen, gerade Berufsoberschule? Weil die alle sagen, ey, für die Kohle stelle ich mich da nicht hin.
Ja.
Da sind wir übrigens dann wieder an der Stelle, wo wir mal am Anfang waren, ne? Das ist ein Versagen des Sozialstaats. Ja. Und irgendwann wirst du niemand, ne? Also der Fachkräftemangel, ne? Das ist das Versagen des Sozialstaats. Wir können halt die Leute, die wenig Geld verdienen, nicht anständig versorgen. Wir tun so, als wäre Arbeit das Einzige, was uns irgendwie erhält. Und dann brauche ich mich nicht wundern, warum diejenigen, die da am Ende sind, dann unzufrieden sind.
Ja.
Ja. Weil ich kann mir dann schon vorstellen, also wenn du Fachkraft bist und kriegst irgendwie 1,5 netto, ja.
Ja. Kannst halt auch lassen, ne?
Ja. Und irgendwann wirst du unzufrieden.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn du Fachkraft bist, dann hast du meistens auch nicht das Bildungsniveau, um komplett zu durchdringen, dass das vielleicht gar nicht der böse Fremde ist, der mir die Kohle wegnimmt, sondern dass das vielleicht ein Strukturproblem ist. Eine schöne Sache, die ich noch gesehen habe, ist, die USA sind daran schuld, dass wir so viele Flüchtlinge haben, weil die zetteln da unten Kriege an. Das Problem ist jetzt, dagegen kann man kaum was sagen. Weil es ist, ja. Was wir halt auch sehen, ist
es sind aber nicht die Flüchtlinge aus den Kriegen, die USA anzetteln.
Nee, das sind die Folgekriege.
Okay.
Ja. Ja, also diese ganze ISIS-Nummer.
Ja, stimmt. Das ist halt das große Problem.
Das hätte mit Saddam nicht stattgefunden.
Ja.
Das ist jetzt schade. Also das Problem ist auch so ein bisschen, daran kannst du sehen, dass das Vertrauen auch in diese klassischen Werte, in diese ne, im Westen gibt's das ja, diese USA-Gläubigkeit. Ich glaube, die haben auch nur noch Politiker.
Ja.
Also selbst in der westdeutschen Bevölkerung. Und im Osten ist es noch schlimmer, weil also im Osten kenne ich das, die Leute sind da sehr, sehr pissig, was diese USA-Gläubigkeit angeht.
Wobei ich auch denke, dass diese USA-Gläubigkeit, die wird, glaube ich, auch sehr häufig missverstanden. Ich habe die auch, ja, aber bei mir ist die USA-Gläubigkeit eigentlich die kurze Variante von alleine kommen wir sowieso nicht klar und ich muss mich mit irgendjemandem verbünden. Und bevor ich mich mit Putin verbünde, der sich gelegentlich einfach mal so ein Land nimmt, was nebenan liegt, verbünde ich mich lieber mit diesem komischen westlichen Gebilden. Und da ist USA nun mal das größte oder der stärkste Kind in der Klasse.
Ja,
aber ich glaube, dass es eher so ein Ding ist.
Ja, aber ist halt auch die Frage, wie sehr, ne?
Ja.
Wir sind halt nicht mit denen verbündet, ja, sondern wir wohnen in deren Rektum.
Ja.
Also wenn du unsere Politiker ansiehst, und das schmeckt vielen Leuten nicht, und im Osten ist es nochmal ein extra Problem, weil halt ich würde nicht sagen, dass es weit verbreitet ist, aber es existiert. Es gibt so eine Art Neidkultur.
Ja.
Ja, eine Neidkultur auf die Westdeutschen. Die hatten es ja immer gut, weil der Ami hat den 40 Jahre lang was in den Arsch gesteckt und wir hatten die Russen und wir hatten es schlecht.
Genau.
Und das gibt's tatsächlich. Und zum Beispiel gibt es halt auch solche Sachen, warum sollen wir jetzt hier irgendwelche Kriegsreparationen oder so weiter noch zurückzahlen und solche Späße, ja. Ich habe mehrfach gehört, dass es ein Stolz der Ostdeutschen ist, dass sie tatsächlich an die Russen die ganzen Kriegsreparationen für den Zweiten Weltkrieg bezahlt haben.
Ja, das höre ich auch häufig.
Ja. Und dass durchaus da der Meinung ist, dass es Westdeutschland ja nur so gut gegangen ist, weil die das nicht tun mussten.
Mhm.
Das ist jetzt ein Bildungsproblem,
ja,
und das ist auch, glaube ich,
halt ein solcher Unsinn, ja.
Ja, aber um das zu kapieren, warum das Quatsch ist, ne? Also da musst du auch echt tief einsteigen, und das kannst du von dem Mann auf der Straße, glaube ich, auch tatsächlich nicht verlangen.
Nee.
Ja. Sachen, die nicht verstanden werden. Bildungsmisere. Kommen wir mal drauf. Rechtsstaatverständnis hatten wir, Asylpolitikverständnis hatten wir, Medienkompetenz nicht vorhanden.
Mhm.
Ja. Was schlimmer ist, ist, die Leute haben keine Möglichkeit, ihre Unzufriedenheit zu verbalisieren. Ja, die Leute dort sind alle unzufrieden. Sie wissen nur nicht, was sie eigentlich unzufrieden sind. Also das ist für mich so die Quintessenz. Pegida ist ein Zeichen dafür, die Leute sind unzufrieden. Sie wissen aber eigentlich gar nicht, was ihr Problem ist.
Jo.
Und das ist ein Klassiker. Also ich kenne das ganz oft. Ich mache das auch mit meinen Schülern. Wenn du Leute fragst, die irgendwie vor dir stehen und unglücklich sind, frag sie mal, was ihr Problem ist. Und da kriegst du meistens keine Antwort. Mhm. Das ist der Anfang des Unglücks eigentlich, dass ich gar nicht weiß, was mein Problem ist. Weil wenn ich weiß, was mein Problem ist, dann kann ich es lösen. Und wir haben jetzt viele Sachen aufgezeigt, ja, Sozialstaatlichkeit, Disjunktheit von Demokratie und Elitenpolitik und lauter solche Sachen. Ich glaube, das sind viel nachvollziehbarere Gründe, als dass da irgendwo der Moslem steht.
Mhm.
Aber das wird halt nicht verbalisiert. Es wäre übrigens für die Politik eine absolute Katastrophe, wenn die Leute damit auf die Straße gehen, ne?
Ja.
Weil dann ist klar, was sie wollen. Ja, so kann ich das ja wegwischen. Also das passiert jetzt auch gerade, wobei de Maizière hat sich, glaube ich, hingestellt und hat gesagt, wir müssen die Bedenken dieser Leute ernst nehmen. Wobei, wenn sich der deutsche Innenminister hinstellt und sagt, wir müssen die Bedenken dieser Leute ernst nehmen, dann ist das Einzige, was passiert, noch rigidere Flüchtlingspolitik, weil dann haben die Leute ja keine Sorgen mehr.
Richtig.
Und das ist, glaube ich, da das große Missverständnis. Das große Missverständnis ist, dass es eigentlich bei diesen Protesten um Ausländerfeindlichkeit geht. Ausländerfeindlichkeit ist das Symptom.
Oder das Vehikel.
Ja, also Fremdenfeindlichkeit, es geht da um was ganz viel Grundlegenderes. Es geht nämlich um eine größere Menge an Bevölkerung in Deutschland, die unzufrieden ist, die nicht weiß, warum sie unzufrieden ist, die sich nicht berücksichtigt fühlt. Die Mittelschicht fühlt sich grundsätzlich nicht berücksichtigt an vielen Stellen. Das ist ein altes deutsches Thema.
Ja.
Es ist leider auch an vielen Stellen richtig. Ja, guck dir die Steuergesetzgebung an, da wird ewig über die kalte Progression geredet. Ja.
Und nichts passiert. Und die Mittelschicht wählt auch regelmäßig gegen ihre eigenen Interessen. Die Mittelschicht wählt eine Politik, die höchstens die obere Mittelschicht, wenn sogar nur die Oberschicht, bevorzugt.
Ja, gut, ich meine, damit müssen sie dann leben, ne?
Ja, aber das, ja, müssen sie. Hm.
Gut, ich meine, das könnten wir jetzt verhindern, indem man den Leuten tatsächlich mehr Politikunterricht gibt.
Ja.
Ja. Ich warte auf Angebote.
Wir arbeiten dran.
Ja, ja. Und das nächste ist, was halt auch noch kam in diesen Panorama-Interviews, Verschwörungstheorien. Mhm. Ne? Größere Menge.
Ja.
Der Ami und die jüdische Weltverschwörung. Mhm. Und ja. Da braucht man, glaube ich, nichts drüber sagen. Das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass die Leute es nicht verstehen. Ja. Aber.
Ja, dass die Leute etwas nicht zu Verstehendes verstehen wollen, ist ja eher das Problem. Ne? Dann die Überkomplexität oder die hohe Komplexität der Welt oder der Gesellschaft lässt sich halt nicht restlos verstehen. Du kannst sie immer nur aspektweise verstehen. Aber restlos wird das nicht mehr funktionieren.
Ja.
Und das hätten sie aber gern. Darum hätten sie wahrscheinlich auch gerne einen wie auch immer gearteten Führer, also den starken Mann. Deswegen stehen sie so auf Putin, weil Putin tut so, als hätte er es verstanden und als müsste man ihn nur machen lassen und er würde immer alles richtig machen.
Naja, wir wollen immer die einfache Lösung.
Ja, eben.
Ja, also du willst immer die einfache Lösung, weil die Welt ist multivariat und macht dir Angst.
Genau.
Ja, also eines dieser klassischen Psychologiebeispiele ist, bei uns schneit's gerade noch, ich fahre nachher mit dem Auto. Die addierte Risikowahrscheinlichkeit, die ich da habe, da müsste ich als rationaler Mensch mich sofort, ja, dürfte ich gar nicht das Haus verlassen.
In den Keller begeben, genau.
In den Keller begeben, das ist aber auch schlecht, der ist unter der Erde, der könnte einstürzen.
Stimmt.
Also, und wir haben eigentlich diese wunderschöne Eigenschaft als Menschen, diese ganze Komplexität wegzureduzieren. Das Problem ist, wenn die Komplexität auf einem Level ist, dass ich nicht mehr im Ansatz verstehe, was mir passiert.
Ja.
Dann kann ich auch nur falsch reagieren.
Ja.
Also bei Paul Watzlawick gibt's diese schöne Sache, der nennt das Meer desselben Prinzip.
Mhm.
Ich weiß nicht, also das sind so zwei Sachen. Das Meer desselben Prinzip ist das, du hast ein Problem, du hast eine ideale Problemlösung für dieses Problem und dann wendest du die an. Und zwar immer. Und wenn sich dann die Umstände ändern und deine Problemlösung nicht mehr ideal ist, dann verlässt du diese Problemlösung nicht.
Mhm.
Sondern du gibst dir einfach mehr Mühe mit deiner alten Problemlösung, machst damit das Problem am Ende schlimmer, weil die Umstände haben sich geändert.
Mhm.
Das ist zum Beispiel Bildungssystem, ja. Die grundlegenden Strukturen werden nicht hinterfragt, Sozialstaat, genau dasselbe. Die grundlegenden Strukturen werden nicht hinterfragt. Wir müssten sie hinterfragen, weil die Umstände haben sich geändert. Das will aber keiner.
Mhm.
Also, ganz viele Leute haben da ein Sachinteresse dran, dass das keiner will, aber es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die sich überhaupt nicht vorstellen können, dass man diese Prämissen hinterfragt.
Ja.
Und das andere ist halt vom Prinzip her, ja, erlernte Hilflosigkeit, ne?
Mhm.
Wir haben uns, gerade in Ostdeutschland, wir haben uns immer auf die Obrigkeit verlassen und jetzt sitzen die
das
Leute da.
Das haben wir in Westdeutschland genauso gemacht. Es ist nicht so, dass wir uns großartig, also das, ne, so dieses Eigenverantwortung, was dann die Neoliberalen so schön propagiert haben, das gab es im Westen auch nicht in dem Maße, wie das vielleicht ausgesehen haben mag. Wir haben uns auch auf die Obrigkeit verlassen. Der Unterschied ist, die Obrigkeit war ein bisschen wohlwollender, ein bisschen offener, kritisierbarer und hatte wesentlich mehr Geld.
Ja. Und haben vielleicht zwischendrin auch mal mitgeschnitten, dass wenn ich den da unten hin und wieder in einen Brocken hinwerfe, die den Mund halten.
Ja.
Ja, diese Eigenverantwortung des Neoliberalismus ist übrigens der Kern dieser Aushöhlung des Sozialstaats, ne?
Ja.
Weil was die mit Eigenverantwortung eigentlich meinen, heißt ja im Endeffekt nichts weiter als das Abwälzen jeglicher sozialen Verantwortung auf die Leute, die sie eigentlich nicht haben sollten.
Richtig.
Ne?
Also nicht haben sollten oder nicht haben können. Also denen ist einfach, denen das Vermögen dazu fehlt, sei es finanziell oder intellektuell. Ja.
Bei Marx gibt es ja diese schöne Geschichte. Marx hat ja mal gesagt, der Sklave hat es eigentlich im Vergleich zum Arbeiter relativ gut. Ja. Weil
für den Sklaven fühlt sich der Sklavenhalter verantwortlich.
Richtig, weil das ist ein Besitz.
Genau, das ist sein Gut. Ja.
Dein Auto pflegst du.
Ja.
Das gehört dir. Der Arbeitnehmer, dem gibst du Geld, der pflegt sich selber oder nicht. Und dann gilt halt nur noch die Zweckrationalität des Marktes. Das heißt, ich gebe ihm möglichst wenig Geld, um einen möglichst hohen Profit herauszuwirtschaften. Und damit hat sich die Geschichte.
Genau.
Ja.
Wie ist denn jetzt? Also das Problem ist relativ klar. Wir kriegen das Problem mit Bildung in den Griff. Wenn wir jetzt heute anfangen oder morgen, weil morgen wird ja alles besser, damit anfangen, die Menschen besser zu bilden, brauchen wir eine ganze Generation, bis Pegida wieder von den Straßen und dieser Unfug aus den Köpfen der Leute verschwindet. Das kann nicht die Lösung sein. Was machen wir morgen?
Was machen wir morgen? Mit den Leuten reden.
Die wollen nicht.
Vielleicht mal jemanden hinschicken, den man ernst nehmen kann.
Wer wäre das?
Angie. Ach, die kannst du auch nicht ernst nehmen. Mist. Gauk? Mist.
Kannst du auch nicht.
Gabriel, das ist so der Letzte. Den kann man wenigstens ein bisschen vertrauen.
Ich nicht, aber mag sein, okay.
Andrea Nahles.
Ja. Naja, im Moment steht da die AfD, ne? Gauland. Also weil Lucke sich nicht traut. Der ist schon ganz clever, ne? Der lässt dieses ganze Nazi-Zeugs, alles was irgendwie rechts ist und stinkt und schmuddelig, das lässt er die anderen Typen machen und er ist immer fein raus und kann so tun, als hätte er damit nichts am Hut.
Ja, ja, der hat sich aber auch hingestellt und hat gesagt, er kann das nachvollziehen.
Ja, hat er.
Ja. In Mikrofon.
Nein, aber ernsthaft, wen schicken wir dahin? Die Kanzlerin? Also die
Kanzlerin nicht. Weil der Kanzlerin glauben alle Leute alles, aber ich glaube nicht, dass der noch vertraut wird.
Okay.
Uffi.
Von der Leyen?
Von der Leyen. Sorry.
Ja.
Die
mag böse sein, aber wenn die A sagt, dann bleibt sie auch dabei. Also die ist vielleicht böse, aber sie ist zumindest ist sie verlässlich.
Ja, die hat eine Linie.
Ja.
Ja?
Ja.
Deswegen wird die auch vielleicht die Nachfolgerin von der Merkel. Mal gucken.
Ja, die Merkel macht ja noch 30 Jahre, da brauchen wir jetzt nicht drüber nachzudenken.
Ja, danke, ne? Ja, ab morgen wird alles besser. Ja, also irgendeine politische Instanz, die halbwegs integer ist. Im Zweifel halt, weiß ich nicht,
Heiner Geißler heißt er.
Reiner Geißler ist der mit dem Haus.
Reiner Geißler und Bernd Lücke,
ja.
Gründen jetzt eine Partei.
Ja, jemanden, der glaubhaft ist.
Ja.
Jemanden, der Thomas Gottschalk.
Ja, aber das funktioniert nicht. Thomas Gottschalk ist halt ein Entertainer.
Ja, aber den glauben die Leute. Markus Lanz oder so, keine Ahnung. Irgendjemanden, der in der breiten Bevölkerung noch anerkannt ist. Da wird es nämlich schon schwierig, ne?
Ja.
Ist alles verbrannt erstmal.
Ja.
Von unserer Seite her, ich muss dich jetzt mal fragen, ne? Wir haben da jetzt, weiß ich nicht, bestimmt anderthalb Stunden
reden.
Haben wir jetzt in dieser ganzen Analyse denen eine Plattform bereitet?
Nein.
Das war ja deine Angst.
Nee, haben wir nicht. Also wir haben das nicht ich habe nicht das Gefühl, dass wir Pegida salonfähig gemacht haben durch diese Sendung, die wir darüber gemacht haben. Nein. Das war meine Angst.
Was ich aber hoffe, dass wir ein bisschen erreicht haben, ist Empathie.
Ja.
Weil das Problem ist ja, wir haben diese Leute. Wir haben das Phänomen. Du musst jetzt dir die Frage stellen, warum stehen die da? Ja, das ist genauso, wenn du irgendwie, ich habe manchmal diese Sache, da steht halt irgendwie ein Schüler vor dir und ist mit irgendetwas komplett hilflos.
Ja.
Und meistens hat es überhaupt nichts mit der Aufgabe zu tun, sondern du musst erstmal gucken, was ist sein Problem? Und das hat viel damit zu tun, welche Konstruktion von Realität er in seinem Kopf hat.
Mhm.
Und du musst die Konstruktion der Realität auch von solchen Menschen begreifen, um dann für sie eine Lösung zu finden. Weil die sind in unserer Gesellschaft, wir werden die nicht los.
Ja, hatte ich ja selber gesagt.
Auch, ja. Insofern...
Es wäre also jetzt, im Grunde wäre es jetzt, das könnte tatsächlich eine Chance für sowas wie die SPD sein, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt diese Probleme ernst. Wir betrachten die Fremdenfeindlichkeit tatsächlich als Symptom. Also das, was dann ja auch so irgendwie wieder mit viel zu verklausuliert gesagt wird, ja, wir nehmen die Probleme ernst, aber gehen sie nicht den rechten Rattenfängern auf den Leim. Mhm. Wirklich hinzugehen, zu sagen, so, wir machen jetzt eine Politik, die Folgendes beinhaltet, ohne dass man bei diesem Politikversprechen überhaupt nur auf Pegida referenziert.
Jo.
Dass man einfach nur sagt, wir haben erkannt, was ich ja von der SPD seit Jahren fordere. Ich sage ja seit Jahren, die SPD ist für mich so lange unwählbar, wie sich diese Partei nicht hinstellt und sagt, wir haben mit Hartz IV Scheiße gebaut. Wir haben uns ein X für ein U vormachen lassen und euch es tut uns leid. Bitte verzeiht uns, wir würden es jetzt gerne reparieren, dazu brauchen wir eure Hilfe. dann, das wäre der Moment, wo ich SPD wählen würde, wenn das glaubhaft versichert würde. Und das wäre dann jetzt auch die Ad-hoc-Lösung sozusagen, dass sich eine Partei hinstellt und sagt, so, wir machen das jetzt besser, wir kämpfen jetzt dafür, dass es besser wird. Und wenn die CDU nicht mit uns kämpfen will, dann kündigen wir die Koalition.
Die CDU wird mit ihnen kämpfen wollen.
Na, ja, das kann man ja trotzdem ein bisschen Druck machen.
Aber das wäre übrigens jetzt das, was ich gesagt hätte, und zwar gemeinsam mit der CDU.
Ja.
Weil wenn sich die SPD dafür jetzt, die Ideen kann sie sich von der Linken klauen, das ist die Linke gewohnt.
Ja.
Sie sollte sie nicht mit der Linken umsetzen, weil die Leute, die dort auf der Straße stehen, sind alle zu bürgerlich, als dass sie das irgendwie dann verbinden können.
Mhm.
Ja, das muss halt so aussehen, als käme das aus der Mitte der Gesellschaft, weil das ist dort, wo sich, glaube ich, auch viele dieser Menschen glauben. Ich glaube, da sind sie auch. Das ist zwar jetzt traurig für unsere Gesellschaft, dass das die Mitte unserer Gesellschaft ist, aber das ist wahrscheinlich so. Und man muss dann halt tatsächlich Politik machen. Ne?
Kann man ja mal wieder mit anfangen, wäre ja mal was Neues.
Ja,
guter Vorsatz für 2015 und so.
Ja. Die erste Sendung vom Politikunterricht, erinnerst du dich noch?
Policy, Polity und Politics.
Ja, und Politics wird gerade noch so gemacht, was wir nicht mehr haben, ist Policy.
Ja.
Ne, Politik ist konfliktlösendes Handeln in einer Gesellschaft. Und wenn ich den Interessensausgleich nicht mehr herstelle, dann und eine der betroffenen Gruppen meine Bevölkerung ist und größere Teile meiner Bevölkerung sind anscheinend betroffen, dann habe ich ein Problem. Und ich kann dieses Problem nicht damit lösen, dass ich mich hinstelle und diese Leute diffamiere, egal wie blöd ich sie finden mag. Ja, das können wir beide machen. Wir können das jetzt hier hinsetzen und sagen, oh, das sind alles Spacken, ja. Das bringt nur nichts.
Ja, wahrscheinlich sind es ja noch nicht mal Spacken.
Ja.
Also wahrscheinlich ist es so, dass nicht die Leute dumm sind, sondern die machen da gerade eine Dummheit.
Ja.
Und das ist ein himmelweiter Unterschied.
Es wird denen ja auch nichts zugetraut. Ich meine, ne, ich sehe das sozusagen in der Oberschule, dass den Kindern in den Pflichtschulen immer weniger zugetraut wird.
Mhm.
Ganz schlimm an den Hauptschulen. Ey, so blöd können die alle gar nicht sein, was da teilweise gemacht wird. Ja. Und dann schätze ich mal hin und nimmst die mal als Menschen ernst und komischerweise sind die auch alle gar nicht so blöd. Ja.
Hm.
Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Menschen vor mir sitzen gehabt, die waren so sehr, also die waren intellektuell jetzt nicht unbedingt die hellsten. Ja. Sagen wir mal so, für den Bildungsgang meiner Schule wären sie nicht geeignet gewesen, so oder so. Aber denen wurden Strategien zur Bewältigung ihres Lebens beigebracht. Das ist fahrlässig. Das war einfach nur fahrlässig.
Ja.
Da war eine Orientierung an Autorität. Da war das sinnlose Abarbeiten von Aufgaben. Und was überhaupt nicht stattgefunden hat, war eine Selbstreflexion.
Mhm.
Und Selbstreflexion kann jeder. Nicht so tief, ne? Wir müssen nicht alle total philosophisch irgendwo sitzen. Brauchen wir überhaupt nicht. Aber was wir machen können, ist, dass wir auch dem Kleinsten ein bisschen Selbstreflexion geben. Und die Selbstreflexion ist dann wiederum der Anfang von dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Leute wissen, glaube ich, nicht, was ihr Problem ist, wenn sie dort auf der Straße stehen.
Ja.
Die sollten, also ne, den Pegida-Anhängern sollte man vielleicht mal den Tipp geben, dass sie sich ihre eigenen Interviews bei Panorama angucken. Dass sie sich mal anhören, was sie dort erzählen. Weil wenn du dir das anhörst, dann die haben alle kein Problem mit Islamisierung.
Mhm.
Die haben alle ein Problem mit ihrer Existenz, die haben alle Angst. So, dann sollten sich danach die Frage stellen, warum sie da waren. Ne? Und die Frage müssen wir uns halt als Gesellschaft auch stellen. Und ja, es ist einfach, das alles abzukanzeln und zu sagen, ja, die marschieren da halt mit den Nazis und man muss solche Leute auslachen und das stimmt auch so. Ja, man darf das. Man darf nicht unbedingt die Äußerung ernst nehmen. Was man ernst nehmen sollte, ist die Sache.
Ja.
Das ist ein Spruch, den habe ich mal von Gregor Gysi gelesen. Der hat mal gesagt, man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen, aber man sollte immer die Sache ernst nehmen.
Mhm.
Und ja, wir haben jetzt halt ein Symptom von Politikversagen. Das erste. Wir haben schon mehrere Symptome von Politikversagen lustigerweise gehabt. Ja, nur wenn die komplette Bundeswehr von McKinsey attestiert bekommt, dass sie nicht einsatzfähig ist, dann ist das was Positives. In dem Fall ist es nichts Positives.
Mhm.
Ja.
Und damit wünschen wir ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und glückliches 2015. Thomas, ich danke dir.
Wer redet, ist nicht tot.